Wir grüßen uns als Gemeinde, die sich unter dem inspirierten und geschriebenen Gotteswort versammelt. Sie ist zusammengerufen worden unter dem Willen und Wohlgefallen unseres Gottes. Unser lieber Bruder Rainer Fuchs hat noch mal kurz erinnert an gestern Abend. Und während er so Gedanken äußerte, wurde ich auch erinnert. Ich habe vielleicht ganz Entscheidendes vergessen. Er wollte uns sagen, die Männer auf dem Schiff, die beteten alle zu ihrem Gott. Und als der Sturm nicht nachließ und das Los den Jona traf, dann wurde es klar, du bist schuld an der Situation. Du allein bist schuld. Und dann lesen wir in Vers 12. Und er sprach, Jona, zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer sich gegen euch beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten stark, um das Schiff ans Land zurückzuführen, aber sie vermochten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie wurde. Da riefen sie, wohin? Der Jona hatte bekannt, zu welchem Gott er gehört und zu wem er betet. Da riefen auf einmal die Männer Yahweh an. Yahweh an. Und sprachen, ach Yahweh, lass uns doch nicht umkommen, um der Seele dieses Mannes willen, und lege nicht unschuldiges Blut auf uns, denn du, Yahweh, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten, und die Männer fürchteten sich vor Yahweh mit großer Furcht, und sie schlachteten Schlachtopfer und taten Gelübde dem einzigen Gott Yahweh. Das kann man nur in der Elberfelder Bibel lesen. In den reformierten Bibeln, da steht immer nur von Herren drin, von Herren. Die gibt's wie Sand am Meer. Warum hat man eigentlich diesen gültigen, diesen unauswechselbaren Namen Yahweh mit Herr wiedergegeben? Das ist eine Beleidigung des Allerhöchsten. Alle beteten zu ihrem Gott. Als Jona sich bekannte, welchen Gott er angehörte, und dann auch, sie wussten, dass sie gerettet wurden, da beten sie alle nicht ihren Gott an, sondern Yahweh, diesen einzig einen. Dieses einzig einen. Das ist ein Bekenntnis einmal auch für die Völker, kaputte Völkerwelt. Sie wird zum Schluss verlernen, ihre Götter anzubeten, sondern den einzig einen Yahweh. Machen wir einen Strich. Das Thema für heute Morgen lautet die Gemeinde und ihre Zubereitung. Den Text für dieses Thema hat eigentlich unser Bruder Rainer auch gestern Abend schon gelesen. Das kann gar nicht anders sein. Kann nicht anders sein. Er steht in Epheser 4, 11 bis 14. Der Herr hat gegeben. Was hat er denn gegeben? Was hat er denn gegeben? Und hier steht die ganze buntfarbige Palette der Wortverkündigung vor uns. Zum Beispiel Apostel, die eine Sendung haben, das Evangelium zu verkündigen. Propheten, die in die Situation unserer Zeit hineinsprechen. Evangelisten, also Menschen mit einer frohen Botschaft. Und Hirten und Lehrer. Und wozu hat eigentlich der Vater Gott diese buntfarbige Palette der Wortverkündigung gegeben? Liebe Geschwister, wenn wir das nicht mehr wissen, dass hinter der Verkündigung eine Zielsetzung stehen muss, da kann es sein, dass ganz dummes Zeug geredet und gepredigt wird. Die Zielsetzung dieser Verkündigung, ich wage gar nicht hineinzufragen, weil wir es kaum wissen, ist die Vollendung der Heiligen.
die Zubereitung und die Auferbauung des Leibes Christi. So steht es da. Das würde bedeuten, dass jeder Wortdienst an dieser Zielsetzung gebunden ist. Gebunden ist. Und wer davon ausschert, da muss ich hinterfragen lassen, ob er in dem Auftrag des erhöhten Christus, des Vaters und auch in der Sendung des Heiligen Geistes redet. Für mich ist der Heilige Geist heute und jetzt nur damit beschäftigt, für das Geheimnis des Christus und der Herausrufung und Zubereitung des Leibes Christi. Das ist seine Tätigkeit. Und die Verkündiger sollten sich daran halten, wenn sie nicht drüben alles verbrennen lassen wollen. Zubereitung und Auferbauung des Leibes Christi, damit jedes Einzelnen. Und ich habe eine große Gewissheit, dass, ich kann euch nicht ins Herz schauen, aber die Widerspiegelung aus eurem Angesicht zeigt mir, dass hier Leute zusammensitzen, die Träger dieses Geistes sind, die eingegliedert sind in diesem Leib des Christus. Und deshalb geht es uns heute schon alle an. Jeder, der mit 16 oder 18 Jahren die Schulbank verlässt, der nimmt entweder ein Studium auf oder er sieht sich nach einer Lehrstelle um, damit er später seinen Beruf und mit dem Beruf den Lebensunterhalt verdienen kann. Keiner erlernt das Bäckerhandwerk, der später ein Düsenflugzeug steuern will. Verstehen wir doch. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Nein. Das verstehen wir doch, dass kein Chef eines Metallbetriebes sich einen Schneidermeister oder den Dirigenten der Berliner Philharmonie einstellen wird. Macht doch niemand. Nur bei Gott ist das nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren, was seine Leute hier unten anstellen. Hauptsache, sie beten und gehen in die Kirche. Schön anständig. Da ist Gott schon glücklich und reich zufrieden. Was soll denn dieses dumme Gerede, dass wir einmal mit Christus ganz gewaltige Aufgaben drüben auszuführen haben? Eigentlich die tiefsten Liebes- und Lebensinteressen unseres Gottes und Vaters zu realisieren haben. Was soll dieses dumme Gerede? Die Hauptsache ist doch, dass wir ehrlich, anständig leben und miteinander ordentlich umgehen und Gott dazu noch die Ehre geben. Das reicht doch. Wem diese Einsicht genügt, dem lassen wir gerne seine Überzeugung. Nur muss er wissen, dass das nicht alles ist. Und mit dem Guten, auch mit dem vollkommenen und wohlgefälligen Gotteswillen nicht viel zu tun hat. Mit 18 Jahren bekam ich ein Heft von A.E. Knoch in die Hand, wo der Leser fragte, wie wird das Unternehmen Gottes enden? Die Frage hat mich in jungen Jahren sehr lange beschäftigt. Ich habe gekämpft. Ich kam ja von der anderen Seite und hat mich fast in die Nervenanstalt gebracht. So habe ich eigentlich dieses Wort zerlesen, zerfetzt. Nicht wahr? Das Wort Unternehmer hat ja durch die Gewerkschaften, die Ideologien und Gesellschaftsformen eher einen belasteten Inhalt. Selbstverständlich, liebe Geschwister, ist das ganze Schöpfungsbau das Unternehmen Gottes. Es ist das Unternehmen Gottes, was denn sonst? Oder denkt vielleicht einer, dass da noch andere Götter mitmischen und das Sagen haben? Der Gedanke ist da sehr verbreitet, dass auf der einen Seite Gott steht und auf der anderen Seite der Gegenspieler Satan. Und beide versuchen nun, so viel wie möglich von den Geschöpfen auf ihre Seite zu ziehen. Wissen wir doch. Davon kommen wir doch her. Diese Überlegungen haben eigentlich nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Diese Gedanken können wir auch ganz ruhig auf den Müllhaufen werfen. Wollen wir etwa den Schöpfer und den Töpfer des Universums auf die Töpferscheibe herunterziehen und den Menschen zum Töpfer machen? Jesaja beantwortet diese Frage, war ja sehr schön, Lieber Rainer, du hast also da uns ein Stück hineinblicken lassen. Der Prophet sagt, wehe, 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 wehe. Der Allerhöchste, der uns in seinem Wort alles als der allein einzig bezeugt wird, dem keiner gleich ist, der hat also vor Beginn der Schöpfung alles bis ins kleinste Detail durchgerechnet. Durchgerechnet. Und er hat diesen Bau auch finanziert. Durch wen hat er das gemacht? Durch seinen Sohn. Er ist die Rückzahlung. Der Kaufpreis. Wenn schon etwas passiert und schief geht, dann ist der Sohn dazu da, einmal die ganze Schöpfung aus dem Schuldturm wieder herauszulösen. Seine Konstruktion und Planung und das Ergebnis ist bis ins kleinste Detail fehlerlos. Auch wenn die Vergangenheit und die Gegenwart der Geschichte das Gegenteil bezeugt, dass die Erde ein übler Dreckhaufen geworden ist mitsamt der Bewohnerschaft. Wir könnten auch sagen, die Schöpfung ist unter der Herrschaft des Menschen ein stinkender Misthaufen geworden, voller Gräuel, Verderben und Verbrechen. Also dann und wann nippt sich mal ein, man fällt in Ohnmacht, was da alles an einem Tag abläuft. An Grauen, an Elend, es ist also, wir sollten es eigentlich ausblenden. Aber am Ende, ich sage am Ende, wird zusammengerechnet. Und seht, da gibt es ein überwältigendes, nicht in Ziffern und Zahl zu fassendes Ergebnis, das jedes Minus für immer verschwinden lässt und um das gesamte Weltall in die Herrschaft Gottes hineinstellen wird. Bei den Schöpfungen von Himmel und der Erde, dem Raum, der Zeit und der Materie haben beide, der Vater und der Sohn, zusammengewirkt. Auch bei der Erlösung und der Versöhnung der Welt hat Gott Menschen nicht gefragt und gebraucht. Aber das Werk der Zurückführung, der Wiederherstellung, der Zurechtbringung und Vollendung der gefallenen Schöpfung will er mit seinen Mitarbeitern ausführen. Und deshalb unterteile ich das Thema in zwei Punkte. Das ist erstens Mitarbeiter. Zwei Punkte. Wer kann in Frage kommen zu diesen Mitarbeitern? Nicht die Engel, nicht die Engel, die einen den Vorrang haben sollten vor uns, weil sie uns in vielen überlegen sind. Nein, als erstes die Gemeinde des Christusleibes. Und als zweites kommt nur sein auserwähltes Israel in Frage. Nach seinem Vorsatz und nach seinem Wohlgefallen ist das von Anfang an so bestimmt worden, dass die Zukunftsaufgaben auf seine Gemeinde und auf dem Volk Israel gelegt sind. Wir wollen uns doch einmal erinnern lassen, dass, was Paulus eigentlich in Epheser 2, Vers 7 mitteilte, auf das, damit durch Christus in den herankommenden Äonen, zukünftigen Zeitaltern, der überschwängliche Reichtum seiner Gnade in Güte durch uns bitte bunt ausmalen. Bunt ausmalen. Wer manchmal im Alltag in Depressionen hineinfällt, der sollte sich dieses durch uns ins Gedächtnis, ins Bewusstsein zurückrufen, liebe Geschwister, was einmal sein wird, wenn wir in seine Bilde hineingestellt worden sind. Durch uns wird es zur Darstellung kommen. Durch uns, ich frage immer, wer ist der uns, wer ist der uns? Wenn Paulus durch uns sagt, wer ist der uns? Du und ich, wenn wir ein Leben aus Gott haben, wenn wir Träger dieses Geistes sind, hineingegliedert worden sind in die Christusleib, dann sind wir der uns. Und über Israel steht die Verheißung Gottes an Abraham. Was hat Gott dem Abraham gesagt? Durch dich und deinen Samen. Was wird da? Da werden alle Völker und Nationen gerettet, gesegnet, heil werden. Diese Aussagen sind so gewaltig, dass wir tagelang zusammen sein könnten, um darüber nachzusinnen. Die Zukunft, das heißt die kommenden Äonen, nicht Ewigkeiten. Bitte bleiben wir dort, wie es der Heilige Geist formuliert hat. Äonen sind große Zeitschöpfungen. In den zukünftigen Zeitäonen werden für die Gemeinde und das erneuerte Israel gewaltige Aufgaben zu realisieren sein. Wenn wir an das Wort denken, 2. Korinther 1,20, liebe Geschwister, alles, was Gott an Zusagen, an Versprechungen, an Eidschwüren, an Verheißungen gegeben hat, sie sind in seinem Sohn, ja und Amen, der Eidschwur Gottes. Und sie werden realisiert durch den Sohn. Nein. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Bitte malen wir es doch aus. Die neuen Übersetzungen haben das durch uns gestrichen. Gute Nachricht und Hoffnung für alle findet man nicht mehr. Da wird der Gemeinde eigentlich ganz Gewaltiges aus ihrem Innern herausgenommen und der Ratschluss Gottes zunichte gemacht. Mit solchen fatalen Falschübersetzungen. Liebe Geschwister, durch uns, seine Gemeinde, damit erhält der Leib, der Körper Christi, eine nicht auszudenkende Aufwertung. Eine Bestimmung, die nie ein Engel oder irgendein anderes Wesen von Gott erhalten hat. Liebe Geschwister, haben wir darüber nachgedacht? Und wir sind solche Figuren. Solche Gestalten, nach außen so zerbrechlich, so erbärmlich. Und gerade greift Gott so weit hinunter, zu dem letzten Rest. Stellt ihn heraus, hebt ihn heraus und füllt diese Gefäße mit seiner Herrlichkeit und macht sie zu Trägern der Gottesverheißung. Oh, sagt doch mal, preis dem Herrn. Weil uns Gottes Zusagen eigentlich, wir haben uns ja an alles schon gewöhnt. Haben wir schon 100-mal gehört und abgespeichert. Und kriegen wir das noch lebendig, durch den Geist vermittelt, dass wir daraus Kraft gewinnen, jeden Tag neu, wenn wir früh erwachen. Und damit ist die Gemeinde, darf ich das mal so formulieren, das zentrale Heilsorgan für die Weltvollendung. Ich muss da immer wieder mal Luft holen. Wie soll denn heute, ja, da machen sie ja alle über uns ein Fragezeichen. Die Hausbewohner, die Nachbarn und ach du meine Güte, der und die, kannst du alles vergessen, aber in Gottes Augen sind wir so kostbar. Wir haben eine so gewaltige Bestimmung und Zielsetzung, die ist eigentlich unauswechselbar und die sollte jeden Tag in unser Herz ganz lebendig und groß werden. Heilsträger sind nur für den ganz bestimmten, speziell bestimmten Auftrag gewählt und herausgestellt. Wenn sie diesen Auftrag ausgeführt haben, treten sie wieder zurück. Das heißt, dass die Gemeinde und Israel nicht für immer bleiben werden. Wenn selbst der Sohn sich wieder zurückstellt, tritt zurück und sich dem Vater unterordnet, dann erst recht die Auserwählten der Gemeinde und Israels. Wir wissen ja das, 1. Korinther 15, wenn alles, ja, heute sind wir so eng mit dem Christushaupt verbunden, organisch. Was wird es einmal sein, wenn wir es auch leibhaftig sind? Leibhaftig, nicht nur im Geist. Manche sagen, wir haben alles im Geist. Nein, leibhaftig werden sie zusammen sein. Was das für eine Bedeutung haben wird, wenn Christus seinen Leib haben wird und dann wird alles, was noch außerhalb steht, das wird durch den Geist lebendig gemacht, neu gemacht und wird gliedhaft dem Haupte entgegengeführt. Und alles andere nimmt Hauptestellung ein, die Gemeinde. Und dann zuletzt ist das ganze Schöpfungsall unter dem Christushaupt gestellt. hat Leben wie der Sohn, wie das Haupt selber. Und das ist also ganz wunderbar in Epheser 1, Vers 10 zusammengefasst, wenn alle Zeiten zusammengefasst sind und alles seinen Platz gefunden hat. Liebe Geschwister, haben wir jetzt unseren Platz gefunden? Haben wir ihn wirklich gefunden? Als Glieder unter dem Christushaupt? Oder rennen wir wie nervöse Leute umher und suchen, uns noch selbst zu finden? Kommen wir doch zur Ruhe. Mit dieser Berufung braucht man eigentlich ja keinen Lehrgang in der Seelsorge für Selbstbestätigung, Selbstfindung. Und was gibt's alles für Selbst? Selbst. Kann man alles vergessen. Hier bekommt unsere Persönlichkeit eine Weite, neu gemacht. Und wenn das geschehen ist, was macht dann der Christus? Der unterstellt sich mit dem gesamten erneuerten Haupt dem Vater unter. Weil nämlich Christus auch ein Haupt hat. Wer ist denn das? Das ist der Allerhöchste Gott, dem Vater. Dann ist alles organisch zusammengegliedert. Damit sei Gott alles in allen. Ja, also das Vorgezogensein hat nur eine zeitliche Vorrangstellung. Denn die Auserwählung hat nur bis zur Zielerreichung Gültigkeit. Dann tritt der Auserwählte wieder zurück. Seid ihr damit einverstanden? Wie ist das? Seid ihr damit einverstanden? Oder wollen wir immer diesen Vorrang haben vor allen anderen? Diese egoistische Einstellung. Wir sind nur vorgezogen, damit wir den anderen das gleiche Leben vermitteln. Das ist der Grund. Und deshalb kann ich auf meine Auserwählung auch verzichten. Was heißt, ich kann sie zurückgeben, wenn alles einmal das Leben Gottes in sich trägt. Wenn nämlich der speziell dafür abgesteckte Dienstauftrag ausgeführt ist, wird keine weitere Bevorzugung und Herausstellung von Auserwählten, auch der auserwählten Leibesgemeinde, mehr nötig sein. Die Leibesgemeinde hört so auch einmal auf. Nun ist es eigentlich doch recht verständlich, wenn man für eine Aufgabe zubereitet werden soll, dass man auch weiß, worum es sich handelt. Es ist eine totale Illusion und eine Verdrehung der Schrift, wenn mit der vollendeten Gemeinde im Himmel das umfassende Rettungswerk Gottes für beendet erklärt wird. Und wo wird es gemacht? Jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis. Jeden Sonntag. Da betet man es, ja, wie betet man es? Von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. So. Und dann kommt der Deckel drauf und dann war's. Für immer. Da gibt's keine Rettungseinschnitte in dieser kaputten Völker- und Nationenwelt, in diese Schöpfung hinein. Da ist alles gelaufen. Dieses Bekenntnis ist fast wie ein Fluch über die Glaubensgemeinde, weil damit nicht die Heilsgeschichte Gottes endet. Dort, wo der Herr, der Christus, endlich seine Gemeinde zusammen hat, der ganze Christus fertig ist, wird auch dieser Christus einmal autorisiert und bevollmächtigt sein, das hinauszuführen. Dort schneidet man Gott total alles ab. Hauptsache, wir sind im Himmel, haben schön Plätzchen, auch bei der letzten, dass wir hinten auf der Fußbank noch einen Platz haben. Dann sind wir schon glücklich. Liebe Geschwister, halten wir bitte auf, so zu denken. Ich sage manchmal, was ist das für eine verkürzte Schau, wenn man dort, wo Christus zum ersten Mal durch seine Gemeinde seine Vervollständige bekommt, Haupt und Körper den Rettungsplan mit der Welt zu Ende gehen lässt. Wenn also noch ganz Umfassendes von Gott geplant und ausgeführt werden muss und er nicht allein alles tun will, sondern Gefäße, Werkzeuge dafür bestimmt hat, dann ist unser irdischer Glaubenslauf nur der Weg, uns dafür auszubilden und zubereiten zu lassen. Dann sind wir unter keinen Umständen um unsere Selbstwillen zum Glauben geführt worden, sondern nur und einzig und allein um seinetwillen, ihn bei der Hinausführung all seiner Liebesgedanken zu Diensten stehen zu können. Wer heute Leistungssport betreibt, der rennt doch auch nicht aus langer Leidenschaft und Langeweile kilometerweit durch den Wald, sondern er trainiert. Er trainiert, weshalb? Weil die Weltmeisterschaft oder meinetwegen eine Olympiade vor ihm steht. Das vor ihm liegende Ziel motiviert ihn, alles Unnötige zurückzulassen. Alles, was ihn innerlich scheint zu hindern, abzulegen. Gemeinde und ihre Zubereitung. Was ist das? Das ist ein Laufen und ein Rennen, ein Kämpfen im Blick auf die Zielbestimmung. Da heißt es in Hebräer 12, 1 bis 3, lasset uns durchhalten in dem Wettlauf, pausenlos und ohne zu zögern, jede Last und die leicht umstrickende Sünde ablegen und abgelegt halten. Eine Sünde, die sich von allen Seiten als Wohl um uns legt. Ach, es tut ja so gut. Ablegen, damit wir frei und unbeschwert rennen können, indem wir auf ihn hinschauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Was haben wir vor uns? Was haben wir vor uns? Welche Motivation? Ja, was ist in den Quellgebieten unserer Seele, unserer Denkvorstellungen eigentlich vorhanden? Was sind die Kräfte unserer Gestaltung, unserer Lebensführung, unserer Programme, die am Alltag laufen? Wir sind auf dieser Kampfbahn nicht gestellt, das möchte ich gleich sagen, um in den Himmel zu rennen. Das meinen viele. Je besser man rennt, je früher ist man droben angekommen. Nein, nein. Sondern weil wir für die Himmel und die geistliche Schöpfungswelt der Engel, der Fürstentümer und Gewalten bestimmt sind für diese Schöpfungswelt. Und weil wir zusammen mit dem Christus das Weltall in das Gottesleben hineinzustellen haben, deshalb kann uns die Erde und alles, was sie zu bieten hat, nicht mehr bezaubern. Verstehen wir? Das ist ein Unterschied. Anstrengen, Druck. Der Pietismus hat vielfältige Seiten. Er drückt die Leute nun in einer gesetzlichen Heiligung, damit wir nach dem Himmel rennen sollen. Können wir alles vergessen. Der Blick in die Himmel hinein, in die Christus und seine Herrlichkeit, das ist es, was uns Kraft verleiht. Zubereitung hängt mit der Frage zusammen, mit welcher Konsequenz nehme ich die Ausbildung meines zukünftigen Berufes vor. Wird kaum darüber gepredigt. Kaum, in Deutschland kaum. Zukünftiger Beruf? Wenn wir bei ihm sind, dann ist alles geklärt, dann haben wir, ja, liebe Geschwister. Lehrlinge und Gesellen, die dürfen auch bei der Ausbildung etwas verkehrt machen. Ist so. Dafür steht man ja in der Ausbildung. Nur nicht stehen bleiben darf man. Also 100-mal das Gleiche verkehrt machen. Da wird es schwierig. Also, ich sage es ganz offen, wir bleiben ein Leben lang im Trainingslager. Trainingslager. In der Ausbildung. Wir lernen miteinander und wir lernen auch aneinander, dem Ich zu sterben. Ausbildung. Ausbildung. Und werden somit göttlich wachsen und reif werden, hinein in das Bild des Christus. Geht nicht anders. Ausbildung. Das ist Training. Miteinander, aneinander. Willukrieg kann hier nicht eingefügt werden, weil das Kreuz aus dieser Programmierung herausgestrichen wird. Auch das Sterben, da ist das Wohlfühlen dran. Ja, wie können wir einander bereichern und beschenken mit Musik und Gaben und Vorstellungen und Liedern und ach, was da alles aufgeboten wird, damit die Seele ausgefüllt und befriedigt wird. Sterben des Ichs? Nein. Das geht nicht, das geht nicht. Wenn die Gemeinde völlig in die Herrlichkeit Christi hineingestaltet wird, dann sollen und dürfen wir schon jetzt und heute diesen Christus in uns zur Ausgestaltung kommen lassen. Und das ist im Eigentlichen die Zubereitung der Gemeinde. Sie hat es also mit der Ausgestaltung des Christus in uns zu tun. Also wenn das der Hintergrund ist, dann frage ich immer zurück, dann muss, wenn es zu einer Ausgestaltung kommen darf, der Christus in uns gezeugt sein. Leben aus Gott. Leben aus Gott. Ich muss immer wieder mal die Frage beantworten, wie kommt der Christus in uns hinein? Wie kommt er hinein? Wie kommt er denn hinein? Ja, dass der Christus durch Glaube und Vertrauen in euch Wohnung gemacht hat. Durch das Glauben des verkündigten Wortes. Und das Wort ist der Samenträger. Der Samenträger. Ich mache mich eins mit dieser verkündigten Botschaft und lasse den Heiligen Geist dieses Evangelium als Samenträger mit meinem Ja und Einverständnis in mich hinein. Und dann zeugt der Geist, mit unserem Einverständnis, die neue Schöpfung in uns. So kommt Leben in uns hinein. Und dieses Leben soll nicht embryonal drüben ankommen, sondern das Ringen des Heiligen Geistes ist, dass es wächst, zur Ausgestaltung kommt. Natürlich, ich sag mal, meinen Rahmen, ich bleib der Johannes aus dem Erzgebirge. Aber, und ihr bleibt alle, da ändert sich nichts von der Gesichtsvisage. Aber was innen abläuft, liebe Geschwister, das ist eine Wirklichkeit, die können wir nicht von Vater und Mutter erben, liebe Schüler. Das ist so unvergleichlich und ich wünschte, dass es also in jedem Kind Gottes zur Realität wird. Was hatten wir gesagt? Die Ausgestaltung. In Christus wohnt die ganze Fülle Gottes und diese ganze Gottes- und Christusfülle soll und will in uns Wohnung machen. Das heißt, dass unser Denken, unser Sinnen, unsere Überlegungen, unsere innere Gedankenbildung verwurzelt ist in Christus. Liebe Geschwister, wir merken schon, der Heilige Geist ist damit beschäftigt. Und wie geduldig bleibt er bei uns stehen und in uns, auch wenn wir andere Dinge denken. Und er kann warten und er kann uns auch korrigieren, bis wir endlich gelernt haben. Es bringt nichts, die Ausrichtung nach droben. Ja, ich möchte euch einmal ein Bild eines großen Unternehmers vor Augen stellen. Wie dem auch sei, ich kenne die Gesellschaft hier nicht ganz so gut, Unternehmer. Also nachdem sein Sohn nun endlich 18 geworden ist, kann gar nicht anders sein, freut sich der Vater auf den Tag, wo er ihn mit in sein Büro mitnehmen kann, um ihm seine tiefsten und letzten Gedanken, seine Vorstellungen, seine Planungen, die Perspektiven und die umfangreichen Erweiterungen seines Betriebes kundtun will oder auch kundtun zu können. Endlich ist es soweit. Dazu öffnet er einen geheimen Tresor, der vor allen anderen Mitarbeitern des Hauses bis dahin verschlossen blieb. Ja, niemand durfte hineinschauen. Gespannt und voller Erwartung. Könnt ihr vorstellen? Also ich ein klein wenig. Etwas Fantasie habe ich auch. Ja, in voller Erwartung schaut der Vater seinen Sohn in die Augen. Wie wird er reagieren? Wie wird er reagieren? Ja, gewaltig und groß ist das schon, erwidert der Sohn, was du, lieber Vater, mir da zeigst. Aber ich gehe lieber wieder hinaus, um mit den anderen Kindern im Sandkasten Backe-Backe-Kuchen zu spielen. Der Vater geht tief verletzt ins Nebenzimmer. Er kann es nicht fassen, dass sein Sohn so unmündig, so interessenlos und so faul über all das sich hinwegsetzt, was der Vater eigentlich in unüberbietbarer Liebe und an Reichtum und Erbe ihm übertragen will. Ich gehe lieber hinaus, spiele mit den anderen Kindern. Tausendfältig stellt sich diese Geschichte unter der Glaubensgemeinde dar, bis hinein in unsere Zeit. Wenn wir in Zukunft die gefallene Schöpfung ins Leben hineinzeugen sollen, das heißt aus der Finsternis, aus der Verzweiflung, aus der Angst, aus den Gerichten und Tod herausführen werden, dann müssen wir doch auch für diese gewaltigen Aufgaben ausgebildet werden. Verstehen wir. Wenn zum Beispiel ein Patient dringend operiert werden muss, weil ein Geschwür die Magenwand durchbrochen hat, ja, dann rennt doch auch nicht der Direktor des Krankenhauses, der rennt doch nicht in eine Autowerkstatt, um dort den Kfz-Meister zu holen, damit er diese Operation ausführt. Nein. Würden wir uns von einem solchen Kfz-Meister den Magen rausnehmen lassen? Dieser Meister, der kann zwar eine Kurbelwelle, die kann er wechseln, ja, montieren, aber ist ungeeignet bei einer Reparatur eines menschlichen Organs. Mit diesem Bild möchte ich auf die Dringlichkeit und die Notwendigkeit der Zubereitung der Gemeinde auf ihren zukünftigen Beruf hinweisen. An jenem Tag wird es vor der Preisrichterbühne uns allen klar sein. Eine tiefe Beschämung wird es geben, auch in Bezug, was Gott uns als Evangelium und als Berufene für ihn anvertraut hat. Und da gibt es eine tiefe Beschämung. Es gibt ungezählte Kreise von Gläubigen, die nie etwas anders hören wollen als Buße und Glauben an Gott. Selbstverständlich ist das bei dem Glaubensanfang notwendig, dass ein Grund gelegt wird, worauf dann das Gebäude stehen soll. Wir haben ja gestern Abend darüber nachgedacht, dass es tiefgründige Entscheidungen in uns geben kann. Aber es ist ein Verhängnis zu glauben, dass man ein Leben lang immer nur Grund legen kann und am Anfang stehen bleiben will. Da war ich unterwegs, schaltete mein Radio ein im Auto. Ja, das war ein Reformationstag. Und da sagte man gerade das Glaubensbekenntnis an. Wir glauben an eine weltweite Kirche. Zweitens, wir glauben an die Vergebung der Sünden. Drittens, wir glauben, dass Gott den Frieden der Welt will. Ja, mehr ist heutzutage in der Verkündigung nicht zu hören. Das ist so wenig. Ich sage einmal, das trägt die Katze mit dem Schwanz weg. Das ist kein Evangelium, weil Gott auch gar nicht den Frieden dieser Welt will. Jedes Kind, das wissen wir doch, wenn wir Kinder gehabt haben und auch Enkel, die Kinder, die wollen so gerne groß und erwachsen werden. Wissen wir. Deshalb fahren sie auch manchmal in große Schuhe hinein. Sie wollen also schon größer sein. Sie wollen groß sein, ja. Nur die Kinder Gottes wollen nicht wachsen und ein Leben lang am Anfang stehen bleiben. Wer hat sie bezaubert? Und wer hat ihnen eingeredet, dass die Unmündigkeit zum seligen Glaubensstand zählt? Als ich ein Kind war, so schreibt Paulus, da hatte ich einen Sinn wie ein Kind. Ich dachte, ich überlegte, ich redete, ich war klug, wie ein unmündiges Kind. Ich hatte kindische Anschläge, Pläne, Einfälle, Einbildungen, Gedanken. Ich schätzte alles ein wie ein Kind und meine ganze Gesinnung war wie ein Unmündiger. So schildert es Paulus. Als ich aber ein Mann wurde, was war da? Ja, als ich aber ein Mann wurde, dann nahm ich den Schnuller aus dem Mund. Ihr würdet große Augen machen, wenn ich mit dem Schnuller umherrennen würde. Das hat ja eine Bedeutung für den Säugling, aber wenn 20, 30, 40 Jahre immer noch mit diesem Ding umherrennen, dann ist irgendwas kaputt. Ihr würdet sagen, bitte ruft doch mal in der Klinik an hier. Bei dem Uhlmann stimmt's nicht mehr. Als ich ein Mann war, tat ich weg, was kindisch war. Das kindliche Wesen und die Art, wie sich ein Kind bewegt, ist vorbei. All die kindlichen Vorstellungen habe ich abgelegt. Ich tat weg, was zum Kinde gehört. Auch die Milchflasche. Ich habe ein für allemal die Welt des Unmündigen außer Gebrauch gesetzt. Das ist eine Übersetzung, fand ich ganz hervorragend. Wer gerne am Anfang stehen bleiben will, wird diesen Text zu beantworten haben. Unmündige vertragen nur Milch, keine starke Speise. Also, ich habe schon Versammlungen erlebt, da sind die Leute rausgegangen. Die konnten die Kost nicht ertragen. Entweder haben sie sich draußen übergeben, ich sage mal geistlich, die haben den Kanal voll gehabt. Liebe Schwester, das ist keine Zurückstellung oder eine negative Bewertung, sondern nur ein klarer Tatbestand. Es wäre völlig normal, wenn wir jeden Tag, morgens, mittags, abends, nur Milch zu essen würden. Wäre das normal? Nein. Ich kenne so einen Mann, 40 Jahre. 40 Jahre. Nur Milchspeise. Allerdings geistig total daneben. Ich wünsche sehr, dass der Ströder nicht recht hat. Ich wünsche es sehr. Er hat einmal gesagt, dass die meisten Kinder Gottes in den Windeln sterben. In den Windeln sterben? Das würde bedeuten, nicht reif geworden, nicht mündig geworden. Ein Leben lang Trockenleben. Trockenlegen. Die Kraft der Liebe wird drüben ausgleichen. Aber es wird tiefe Beschämung geben. Tiefe Beschämung. Der Hebräerbrief ermahnt uns eindringlich, die Dinge des Anfangs endlich zurückzulassen und zur vollen Mannesausreife zu gelangen. Nicht immer wieder grundlegen von dem und dem. Ich sage immer, wir sind pausenlos mit unserem Ich beschäftigt, auch in den frommen Kreisen. Wir wollen doch unser seelisches Gleichgewicht haben und bleiben bei unserer positiven und negativen Erlebniswelt und den persönlichen Erfahrungen stehen. Und das noch trotz großer biblischer Erkenntnis. Und es ist die Frage, ob Christus solchen Menschen, das ist für mich eine Frage, dann Aufgaben und Dienste zur Rettung aller anvertrauen wird, die sich hier unten mit Händen und Füßen dagegen gesträubt haben und die nichts damit zu tun haben wollen. Das ist für mich eine echte Frage. Jedenfalls ist es unerlässlich, wenn wir hier unten für einen gewaltigen Dienstauftrag ausgebildet und zubereitet werden sollen, dass wir dann auch davon Kenntnis erhalten und diese frohmachende Botschaft auch zu hören bekommen. Und hier tut sich ein riesengroßes Loch auf, ein riesengroßes Loch, weil man in der Verkündigung kaum noch davon spricht und die versammelte Gemeinde auch gar nicht danach verlangt und sich danach ausgestreckt. Die Hörerschaft hat sich im Hören gewandelt. Sie will nur ganz leichte Kost. Viele Geschichten und Erzählungen, ja, das kann man verkraften. Aber mal biblisch konzentriert nachzudenken, liebe Geschwister, nein. Und dabei hat eigentlich jede Versammlung und Zusammenkunft der Gemeinde nur ein einziges Ziel. Wir haben ja die Verse gelesen. Gott hat gegeben die Dinge. Weshalb hat er sie gegeben? Zur nicht zur Bekehrung der Welt oder Mensch, zur Vollendung der Heiligen, zur Auferbauung, zur Zubereitung des Leibes Christi. Jedes einzelne Glied sollen eingerenkt werden. Sollen eingerenkt werden. Und wozu dann alles? Wozu das alles? Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist nicht Sache von drüben. Nicht. Damit wir uns nicht von jedem Geisteswinterlehrer umblasen lassen. Liebe Geschwister, man hat manchmal so große Anfechtungen, dass Menschen, die jahrzehntelang schon verwurzelt waren in diesen Wort der Wahrheit, in kurzer Zeit, nach einem halben Jahr, sind die total umgedreht. Total umgedreht. An jenem Tage, sagt der Herr, werden viele, das ist ein Ausdruck für die Mehrzahl, zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, haben wir nicht durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke und Machttaten getan? Haben wir dir nicht Erstaunliches zu bringen? Nach 2000 Jahren legen wir dir eine evangelisierte Welt zu Füßen. Und dann werde ich Ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. In meiner Firma wart ihr nicht beschäftigt. Nein. Geht mir aus den Augen. Also, liebe Geschwister, wir sitzen hier keinesfalls eine Stunde ab, sondern werden durch das Wort Gottes hingewiesen und bekommen Ausrüstung für dieses Werk des zukünftigen Dienstauftrages. Ich sage noch einmal, Epheser 4, Vers 12 muss den Vorrang haben in jeder Verkündigung. Und das ist der Maßstab und das Kriterium und wir werden in Zukunft lernen müssen, wenn einer hier spricht, der dem nicht nachkommt oder auch woanders. Aber heute gibt es ganz wenige Zuhörer, die ein Profil haben und die Befähigung haben, beurteilen zu können, was denn verkündigt wird. Ganz, ganz wenige. Das Wort, was hier mit Vollendung, Zubereitung, Ausrüstung, Ausrichtung, Anpassung, tüchtig werden, wiedergegeben wird, ist eigentlich ein Fachausdruck der Medizin. Er wird in der Chirurgie verwandt für Knochenbrüche und Verrenkungen. Von Haus aus sind wir alle ausgerenkt. Alle ausgerenkt, total verrenkt. Und wir sollen jetzt als Glieder des Christus in diesem Organismus eingerenkt werden. Und wie lange wird es dauern, bis die Kugeln in den Pfannen hineinschnappen, bis wir richtig uns zu Hause fühlen. Als Glieder hineingeordnet in den Leib des Christus. Kein einziges Glied kann selbstständig und privat existieren. Jedes einzelne Glied soll deshalb und dafür ausgebildet werden, damit der Leib des Christus einem voll ausgewachsenen Manne gleichkommt und befähigt ist, mit Christus als Haupt alle Dienste und Aufgaben erfüllen zu können. Liebe Geschwister, haben wir Wunsch, mit dem Christus einmal die Tiefen und Weiten des Weltalls zu durchdringen und Geschöpfe, Wesen und Geistesmächte hineinzustellen durch das Evangelium in das Gottesleben? Also wer denkt, er kann im Himmel ständig Halleluja singen, das wird zu langweilig. Das hat also auch keine Bedeutung. Tiefe, tiefe Aufgaben. Es muss in jeder Verkündigung des Wortes darum gehen, den Zustand der unmündigen und zurückgebliebenen Kinder Gottes durch Wachstum und Reife zu beenden. Das ist übrigens ein Stück meines Ringkampfes in der Verkündigung. Ohne die Bereitschaft im Glauben wachsen und reif werden zu wollen, bleiben wir zurück. Das allein gültige Gottesprogramm für diese Heilsperiode der Leibesgemeinde steht nicht in Matthäus 28. Nun geht doch nur hin und macht alle Völker zu Jüngern. Steht nicht dort. Steht überhaupt nicht in den Evangelien. Sondern das hat Gott hier in Epheser 4 schriftlich niederlegen lassen. Und wir entsprechen durchaus dem Willen und Wohlgefallen Gottes, wenn wir danach die Akzente, die Wichtigkeit und die Wertigkeit geistlichen Lebens festsetzen. Jeder Säugling, Jedes Kleinkind ist ein staunenswertes Wunder.
Neulich war ich in Reutlingen, das ist heute so. Die Mutter hatte vor 2 Tagen entbunden, dann brachte sie dieses kleine, wunderbare Geschöpf schon mit in die Versammlung. Also die kleinen Finger, man kann sie kaum richtig sehen. Und das ist alles so niedlich und kostbar. Unvollkommen, also das ist, schauen wir doch mal so, das kann niemand bauen. Das ist also ganz wertvoll. Ja.
Aber wenn es in diesem Zustand verbleibt, hat es seine Bestimmung als Mensch verwirkt, das wissen wir. Krankheit oder Erbanlagen sind hier oft die Ursache. Jedes Kind Gottes ist geistlich gesund. Das heißt, ohne Genschädigung geboren. Geboren worden. Eine Neuschöpfung, sagt Paulus. Eine Neuschöpfung. Ohne Genschädigung. In den Keimzellen dieses geistlich neuen Lebens ist nicht der geringste Erbschaden zu finden. Vollkommen ist diese göttliche Neuschöpfung in uns. Es ist der Christus in uns, ein Teil seiner selbst. Bei Gott gibt es keine Monkoloiden, also das sind Leute mit einem Down-Syndrom oder anderen Erbschäden. Wie das im Irdischen der Fall ist, dass man mit einer solchen Krankheit geboren wird. Wenn geistlich-göttliches Leben gezeugt wird, dann ist das immer vollkommen und entspricht vollständig der Wesensart Gottes des Vaters. Und jetzt dieser Satz, was muss das für eine Macht sein? Was muss das für eine Macht sein? Dieses geistlich gesunde Leben in einem embryonalen Säuglings- und Kindesstand zu halten. Was muss das für eine Macht sein? Wie gewaltig müssen die Einflüsse, die Einwirkungen, die Steuerung sein, sodass es zu einer solchen Schädigung des Organismus kommen kann und das Wachstum und die Ausreife unmöglich macht. Wir kennen sicherlich Menschen, die geistig und körperlich zurückgeblieben sind. Nicht nur, was das für diese armen Geschöpfe bedeutet, sondern auch für die Eltern. Eine unbeschreibliche Last, eine Bedrückung mit sich bringt, das vermögen wir überhaupt nicht einzuschätzen, abzuschätzen. Jetzt muss ich die Luft holen, Gott aber hat Hunderttausende solcher Kinder, die in religiösen Systemen und frommen Gemeinden, Ghettos, eingesperrt sind. Kann ich diesen Satz so stehen lassen? Das ist eine tiefe Gottpassion, was der Vater mit seinem Sohn durchlebt. Wer als Kind Gottes zurückbleibt, lebt wieder die göttliche Natur. Denn wie im Irdischen gibt es auch im geistlichen Wachstum und der Reife, da gibt es die Christusausgestaltung in uns. Ein wachstümlicher Prozess, der zu einer altersgemäßen Mannesreife führt. Es gibt kaum Eltern, die so verantwortungslos Kinder haben wollen, mit denen sie ein Leben lang wie Puppen spielen wollen. Gibt es solche Eltern? Nein, glaube ich nicht. Aber manch ein Prediger oder ein Pastor wünscht sich so eine unmündig gebliebene Gemeinde, die er je nach Lust und Laune, nach Wunsch hin und her schieben kann. Auch das ist Verführung im allerfrömmsten Frack. Ganz vergessen. Ganz vergessen. Kennt ihr das Bild? Ja, kennt ihr. Was ist hier kaputt? Was ist hier kaputt? Fast alles. Passt das zueinander? Kann das sein? Christus als Haupt und wir hängen als Gemeinde unten dran, im embryonalen Zustand? Sie schütteln den Kopf. Ich weiß nicht, ob ich noch ein anderes Bild habe. Manchmal habe ich eins. tatsächlich. Das sieht schon anders. Das passt zueinander. Verstehen wir? Das passt zueinander. Der Ringkampf des Geistes ist, dass wir dem Haupte entsprechend zu ihm hinwachsen. Und das geht nur eins auf Kosten des anderen. Nämlich, das Ich wird klein, hält seinen Platz am Kreuz und der Christus entfaltet und wächst. Nur so ist es. So. Der Tag wird es klar machen. Dieter Theiss hat ein Heft geschrieben. Der Tag wird es klar machen, wo wir hinhängen, wo wir hängen. Eigentlich sind wir ja alle so integriert. Verstehen wir? So sind wir integriert. Als einzelne Glieder hinein in den Christusleib. Irgendwo hängen wir rum. Ne, wir hängen nicht rum, sind wir hineingeordnet. Irgendwo. Keiner kann als Glied irgendwo draußen sich finden und geistlich wachsen wollen. Das geht gar nicht. Wie viele Minuten habe ich noch? Ja, ich tue nochmal, das gefällt mir, die Sparte der Unternehmer mal ansprechen. Also, angenommen, ein Unternehmer hat einen 3-jährigen Sohn. Und ja, nun frage ich manchmal, erzähl doch deinem 3-jährigen Sohn einmal, dass er Teilhaber werden wird des gesamten Vermögens. Und sie sagen ihm doch, dem kleinen Knirps, dass du einen riesengroßen Mercedes fährst und auch einen riesengroßen Landbesitz in Kanada hast. Ja, da wird das Kind fragen, Kanada, ist das was zu essen? Was ist Kanada? Was ist Kanada? Papi, kauf mir ein Eis. Der kann damit nicht anfangen. Ist das der Grund, warum viele Kinder Gottes, die gezeugt sind, nichts anfangen können? Mit dem, was eigentlich der Vater uns zugedacht hat? Weil sie zurückgeblieben sind, zurückgeblieben. Durch Ungehorsam, durch Tradition, durch Tradition. Deshalb ist das Ringen eines jeden Kind Gottes, lieber Vater im Himmel, offenbare du dich in deinem Wort, mir beim Lesen, dass der Lichtglanz der Herrlichkeit des Christus in mich hineinleuchtet. Das ist ein Gebet, ist das. Nur ein erwachsener Sohn weiß, woher er kommt und wozu er bestimmt ist. Eine Geschichte noch, das war hier draußen in Bommern, wird erzählt, da gab es Fürstenhöfe und ja, die Kinder von diesen Höfen sind da genauso wie die anderen. Genauso. Und da hat es geregnet. Und wenn es regnet, das ist so, da werden solche Pfützen und die Kinder, haben wir alle durch, ihr auch, dann kann man diesen feinen Staub und Sand so durch die Finger drücken. Und man kann sie dann auch als Kugel formen und so. Jedenfalls, der Sohn von dem Fürsten war auch beschäftigt mit den anderen Kindern. In dieser Tätigkeit, den Dreck durch die Finger zu drücken und Kugel zu machen, da geht sein Vater vorbei, der Fürst. Und wisst ihr, was der Vater gesagt hat? Der hat nicht, ja. Du Lümmel, du. Der hat gesagt, Fürstensöhne pampeln nicht. Das hieß damals so. Fürstensöhne pampeln nicht. Haben wir verstanden? Müssen wir jeden Dreck dieser Erde durch die Finger drücken? Müssen wir das? Fürstensöhne haben eine Bestimmung nach oben und verletzen dann auch eigentlich unseren Vater. Unseren Vater. Gemeinde, du und ich, wir alle sind nicht für den Sandkasten bestimmt. Auch nicht dafür, in den Himmel zu kommen. Nach dem Slogan, lieber Gott, mach mich fromm. Ich hoffe, dass wir das Gebet nie beten. Verstehen wir? Haben es nur mit uns zu tun. Mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Darum geht es überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es heißt, Gott hat uns auserwählt und berufen und zuvorbestimmt. Wohin? zur Sohnschaft, für den Sohn, für sich selbst, für sich. Wir sind der Gegenstand seiner Liebe. Deshalb hat er sich in uns verschwendet und hat sein Leben in uns hineingezeugt. Korinther waren die, die waren 3 Jahre gläubig. Und Paulus tadelt wegen ihrer Unmündigkeit.
Ja.
Und wenn wir unterwegs sind zum Dienst, dann sagen die ganz alten Brüder, habt doch Erbarmen mit uns. Johannes, mach's doch ganz einfach und schlicht und leicht mit Geschichten und Erzählungen. 80 Jahre. Ein Kind Gottes, was am Anfang stehen bleiben will, mit der Überzeugung, dass der liebe Heiland ausreicht, wenn wir nur Vergebung der Sünde haben, hat sich für diesen embryonalen Zustand, für diese entsetzliche Missgeburt entschieden. Die Aussage, ich bleibe bei dem ganz einfachen Evangelium stehen, dass Jesus für mich starb, ist zutiefst subjektiver Heilsegoismus. Meine Oma, so hört man oft sagen, ja, die hat sich um diese großen Gotteswahrheiten nicht gekümmert. Sie waren so lebendiges Zeugnis ihrer Selbstlosigkeit. Ja, was wir immer nur haben. Tja, wir sagen dazu Folgendes. Mit dieser Einstellung kann man glücklich leben und auch selig sterben. Es kann nur ein Weg des Ungehorsams sein, wenn man das leidenschaftliche Bemühen des Heiligen Geistes ablehnt, alle hinanführen zu wollen, zum völligen Erfassen der Länge, der Breite, der Tiefe und der Höhe, alle Dimensionen der Liebe Gottes, soll eigentlich bekannt gemacht, proklamiert werden im gesamten Schöpfungsall. Ja, liebe Geschwister, das reicht, ich schließe eigentlich. Auf ein Wörtlein will ich nur aufmerksam machen, das dürft ihr mal zu Hause anhand einer Konkordant lesen. Es geht ja darum, die Dienste, dass wir hinankommen, damit wir alle, bis wir alle hingelangen, das Wort alle. Wer ist der alle? Wer ist der alle? Wer? Alle, ja. Das ist für mich, also ich sag mal, auch draußen, die hier draußen vorbeilaufen, der Max und die Frieda, nein. Alle bedeutet alle Heiligen. Die sollen erfassen, die Welt kann es heute nicht. Und darum ringt ja der Apostel Paulus, völlig zu erfassen mit allen Heiligen. Mit allen Heiligen, darüber dürfen wir nachdenken, weil ich große Schwierigkeit habe, von dem Schriftverständnis, was das ausspricht, und die Realität. Ja. Und es kann doch nicht sein, dass also das die einzigen Leute sind in München, die eine Zuordnung zum Leib Christi haben. Kann doch nicht sein. Es müssen doch auch woanders Heilige sind. Bitte betet darum, dass der Herr Heilige in diese Versammlung hineinführt, damit sie von dieser Botschaft ihre Zielsetzung erkennen. Das ist es. Ja. Also über dieses Wort, um alle zu erleuchten, um in allen Licht werden zu lassen. Das wollte ich eigentlich noch mit anführen. Wie weit sind wir eigentlich von diesem gottgesteckten Ziel entfernt? Wir können uns ruhig kritisch hinterfragen, ohne auf den anderen zu schauen. Inwieweit sind wir Träger dieses Evangeliums und lassen uns zubereiten und hineinnehmen in den uns geoffenbarten Gotteswillen? Können wir das aus unserem Herzen beten wie Mose? Herr, lass mich deine Wege, deine heilsgeschichtlichen Ziele wissen. Liebe Schwester, ist das eigentlich ein Grund? Lass mich Einblick finden in die Pulsschläge unseres Vaters. Erfülle mich, so betet Mose, mich mit dem ganzen Reichtum deines Wortes. Führe mich heraus aus den Anfängen, dass ich nicht nur bei meiner Bekehrung stehen bleibe, sondern dem Vollumfang deiner göttlichen Erlösung und Versöhnung für mich und alle erfassen lerne. Wir werden lange, liebe Geschwister, lange darüber nachdenken müssen, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Und wir werden staunen, wie gewaltig sein Wort in Erfüllung gehen wird. Ich schließe mit einem Gedicht. Ihr könnt das Gedicht dann hinten wegnehmen. Gemeinde, um die geht es ja, du Wunder der Zeiten. Das Liebste, was er hat ersehen aus Nacht, aus Grauen und Verderben hat er sie erwählt und gesehen. Ehe unsere Erde erschaffen, die Welten voll Licht und voll Pracht, war sie sein ureigenstes Sehnen, der Lichtglanz in dunkelster Nacht. Wir stehen bewundert und staunend vor diesem Geheimnis so groß. O tief, o Höhe des Reichtums, wir geben und wir lassen uns los. Ob sie auch zersplittert gespalten, in Schwachheit durchwandert die Welt, wird dennoch sie wunderbar leuchten, wenn Gott sie dann fertiggestellt. Wie wird unser armes Leben von Liebe und Freude erfüllt, wenn Licht von jenen Ufern in unsere Herzen quillt. Nie, nie haben wir solches geahnet, erwogen, geträumt und gedacht, was Gott uns in Christo geschenket, in Christo aus Gnaden gemacht. Sie trägt, bis die Stunde gekommen, den Schatz in im irdenen Gefäß, bis Christus sie hebt aus dem Staube, dem Vorsatz des Vaters gemäß. Dann wird sie den Christus zieren in all den Äonen fort, bis Schöpfung, Wesen und Welten ihn loben verwandelt im Wort. Amen. Wir beten noch miteinander. Wir preisen dich, Vater im Himmel, dass es dir wohlgefällt, dich zu offenbaren. Schon vor 2000 Jahren konntest du es nicht aushalten, sondern hast das Tiefste, das Köstlichste, das Wertvollste, das Einmalige dem Apostel Paulus kundgetan. Hast dein Herz ausgeschüttet, die Pulsschläge deiner Liebe ihm mitgeteilt. Und wir dürfen heute lesen, was du uns in unüberbietbarer Weise in der Kraft deiner Liebe und überwältigenden Gnade zugeteilt hast. Ach, wir können es kaum fassen und wir wagen kaum auszusprechen und das in Gedanken in Erwägung zu ziehen, was du uns verheißen hast. Wir stehen wirklich anbetend vor dir und rühmen deinen wunderbaren Gottesdienst.